Die Kühnheit von Muad'Dibs Denken und Handeln mag aus der Tatsache zu ersehen sein, dass er von Anbeginn wusste, welches sein Schicksal war, aber niemals von seinem Weg abwich. Er drückte es deutlich aus, als er sagte: Ich sage euch, dass die Zeit meiner Prüfung angebrochen ist, wo es sich zeigen wird, dass ich der allerletzte Diener bin. So verwebt er alles in eins, dass sowohl Freund wie auch Feind ihn verehren mögen. Aus diesem Grund allein ist es, dass seine Apostel beteten: Herr, errette uns von den anderen Wegen, die Muad'Dib mit dem Wasser seines Lebens bedeckte. Jene anderen Wege versinnbildlichen ein solches Maß an Schmerz und leidender Erkenntnis, dass es sich unserer Vorstellung verschließt. Aus dem Qiyam el-Din, Buch des Urteils.
Der Bote war eine junge Frau. Ihr Gesicht, ihr Name und ihre Familie waren Shani bekannt. Und das war der Grund, warum sie die Sicherheitssperren des Palasts überwunden hatte. Shani hatte sie vor dem Sicherheitsbeauftragten Banerjee identifiziert, der daraufhin die Audienz bei Muad'Dib vermittelt hatte. Banerjees Zuvorkommen beruhte auf der Versicherung, dass der Vater der jungen Frau in den Tagen vor dem Dschihad bei den Todeskommandos des Herrschers gedient hatte. Wäre dies nicht so gewesen, hätte er ihre Bitte, dass ihre Botschaft nur für die Ohren von Muad'Dib bestimmt sei, wahrscheinlich ignoriert. Man hatte sie natürlich durchsucht und durchleuchtet, bevor sie in Pauls privates Büro vorgelassen wurde. Trotzdem begleitete Banerjee sie, eine Hand an seinem Messer, die andere an ihrem Arm. Es war kurz vor Mittag, als sie in den Arbeitsraum des Herrschers geführt wurde. Ein seltsames Zimmer, Mischung von Prunksalon und modernem Büro, mit schweren, gerafften Vorhängen an den Fenstern, Seidentapeten mit mythologischen Szenen an den Wänden, einem kristallenen Kronleuchter an der Decke und einem großen, ovalen Schreibtisch mit schwarzer Onyxplatte. Auf diesem Schreibtisch befand sich nur ein Gegenstand. Eine Sanduhr in einem komplizierten, kunstvoll-mechanischen Gehäuse, das den Planeten Arrakis und seine zwei Monde darstellte, die langsam ihren Zentralkörper umkreisten und dabei ihre Phasen zeigten. Gegenüber vom Schreibtisch war ein großer Bildschirm in die Wand eingelassen. Paul stand neben seinem vergoldeten, barock anmutenden Schreibtischsessel, als Banerjee die Botin hereinführte. Der Sicherheitsoffizier war einer von den Männern, die sich aus dem Mannschaftsdienstgrad hochgearbeitet hatten. Er hatte seinen hohen Rang durch unbedingte Loyalität und vorsichtige Klugheit erreicht, obwohl er auf eine lange Reihe von Schmugglervorfahren zurückblickte, deren zweifelhafter Nachruhm seiner Karriere anfangs hinderlich gewesen war. Er war ein stämmiger Mann, beinahe fett. Schwarze Haarsträhnen fielen über die dunkle, immer feucht aussehende Haut seiner Stirn. Seine Augen waren blau in blau und von ruhigem Blick. Chani und Stilgar vertrauten ihm blindlings. Paul auch, was das anging. Er wusste, dass, wenn er Banerjee befehlen würde, das Mädchen augenblicklich zu erdrosseln, Banerjee dies ohne Zögern tun würde.
»Hier ist das Botenmädchen«, sagte Banerjee. »Chani sagte mir, Sie seien bereits verständigt.«
Paul nickte knapp. »Ja.« Komischerweise sah die junge Frau ihn nicht an. Ihre Aufmerksamkeit blieb auf die Sanduhr gerichtet. Sie war dunkelhäutig, von mittlerer Größe, und ihre Gestalt war unter einem Gewand verborgen, dessen tief weinrotes Material und einfacher Schnitt von Wohlhabenheit zeugten. Ihr blauschwarzes Haar wurde von einem schmalen Band gleichfarbigen Materials gehalten. Ihre Hände waren unter den Gewandfalten versteckt, und Paul vermutete, dass die Finger fest ineinander verkrampft waren. Es wäre der Rolle gemäß. Alles an ihr würde der Rolle gemäß sein, sogar das Gewand. Das letzte gute Stück, für solche Anlässe sorgsam aufbewahrt. Paul bedeutete ihr, näher zu treten. Banerjee zögerte einen Moment, dann ließ er ihren Arm los und tat einen Schritt zur Seite. Das Mädchen trat zwei Schritte vor und blieb wieder stehen. In ihren Bewegungen war Anmut, doch ihre Augen mieden ihn immer noch. Paul räusperte sich. Nun hob sie den Blick und die Augen, blau in blau, weiteten sich in genau dem richtigen Grad vor Ehrfurcht. Sie hatte ein kleines, fein geschnittenes Gesicht, und um ihren Mund war ein Zug von Reserviertheit und Eigenwilligkeit. Die Augen über den zum schmalen Kinn keilförmig zulaufenden Wangen wirkten unnatürlich groß. Es war etwas Freudloses an ihr, etwas, das sagte, dass sie selten lächelte. Ihre Augenwinkel wiesen sogar eine schwache gelbliche Trübung auf, die entweder von Staubreizung oder von Semuta-Genuss herrühren konnte. Alles war der Rolle gemäß. »Sie haben um eine Audienz nachgesucht«, sagte Paul.